Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 77. Ja, es wird heute interessant. Es ist ein... Ich persönlich schenke mir jetzt erstmal einen ein und ich glaube, es gibt heute ein bisschen was drunter spülen. Und irgendwie haben wir alle drei heute komische Vorzeichen. Also ich sitze jetzt hier daheim in meinem Homestudio, habe Rückenschmerzen, nachdem ich Sohnemann eine Stunde lang in den Schlaf gewogen habe. Alex, bitte sag mal, wo du bist. Das ist Dekadenz pur.
Also rein geografisch sitze ich in Meeransen, das ist auf 1400 Metern Höhe in Südtirol, gehört zur Gemeinde Mühlbach und bin da gerade auf Pressereise.
Gibt schlechtere Jobs im Leben.
Es gibt tatsächlich schlechtere Jobs, weil die Szenerie ist folgende. Ich sitze hier im Hotel, sechster Stock, wenn denn Licht wäre, würde ich jetzt übers Pustertal schauen und habe neben mir eine Käseplatte stehen, weil ich habe extra fürs Bergfest ein Käsetasting nicht ganz sausen lassen. Ich habe den Anfang noch mitgemacht, habe mich dann verabschiedet, gesagt, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, einen sehr erfolgreichen Podcast. Ich habe einfach gesagt, zwei Kollegen warten auf mich. Ja, und dann hat der Sommelier gesagt, dann nimm dir doch die Käseplatte mit aufs Zimmer und dann machst du dein eigenes Tasting. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, 14 Käsesorten liegen. Der Geruch im Zimmer ist entsprechend. Und um die Überleitung zu 60 zu schaffen, den größten Käse der Woche haben wir am Samstag im Grünwalder Stadion gesehen.
Unfassbar schön. Und das bringt uns dann weiter zu der Erkenntnis, liebe Anja, dass der Alex uns bei diesem Tasting nicht mitgenommen hat. Finde ich ziemlich ein Skandal.
Also ich habe mir gerade überlegt, er hat 14 verschiedene Käsesorten und er hat dem Sommelier gesagt, er geht jetzt hoch, weil zwei Kollegen warten auf ihn. Ich glaube, der hat gedacht, wir sind auch da und deswegen hat er mehr Käse bekommen.
Kann auch sein, ja.
Ein Fuchs ist er schon da, Alex.
Warte, jetzt sind es noch 13.
Ich hoffe, du kannst mir auch sagen, was das ist für ein Käse.
Ja, ich muss unterscheiden zwischen Käse aus pasteurisierter und Rohmilch.
Ach so, das kann ich nicht unterscheiden.
Ich glaube, der war Rohmilch. Aber nur eine
Vermutung. Mit Sicherheit hast du recht.
Ihr müsst euch die Szenerie vorstellen, der Alex isst jetzt vor unseren Augen seine Käseplatte.
Ich liebe halt Käse, gell?
Ja, das ist
schon ein bisschen neidisch.
Ja, so Schinken, Speck, Käse und ein Glas Wein dazu, das wär's. Aber das wäre dann zu dekadent. Anja, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, danke schön. Oh. Anja, wie geht's dir denn? Wir müssen mal nachhaken. Was macht die Gesundheit?
Test hat weiterhin nur einen Streifen, negativ, top. Stimme immer noch gut im Eimer. Und
das hört sich aber gar nicht so schlimm an, ehrlich gesagt.
Doch, oder?
Geht. Also Kathi Karrenbauer 2.0 geht
ist es nicht mehr? Ist
vorbei. Nimm's nicht mehr ganz.
Okay, man kann auch sagen, ich war selber dumm. Ich habe halt meine Stimmbänder auch wieder nicht geschont. Und eigentlich, glaube ich, geht's mir so körperlich jetzt besser. Aber so Husten macht mir schon noch sehr zu schaffen. Ich hoffe, man hört es in dieser Podcast-Folge nicht.
Vielleicht kann der Alex dann einfach deine Tonspur auch mal stumm schalten im Zweifelsfall. Schauen wir mal.
Ich hoffe.
Also, es ist, der Transparenz wegen, es ist Montagabend 22:07 Uhr. Also, wir sind ein bisschen früher dran. Aber wie ihr wisst, wir feiern unser Bergfest, wie es geht. Und wir müssen ja auch mal gucken, wann wir Zeit haben. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Ich würde ganz gerne eine Sache vorneweg schicken, beziehungsweise vorweg abfragen. Lieber Alex, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag hier auf diesen offiziellen Kanälen.
Danke.
Auf der persönlichen Ebene. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin mega neugierig. Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen und gehört oder auch gelesen. Aber du hast es in der Folge 76 hier angekündigt. Du hast deine zukünftige das erste Mal mit auf Giesings Höhen genommen, weil du gesagt hast, du heiratest sie erst, wenn sie einmal mit dir im 60er-Stadion war.
Ja.
Wie war es denn für sie? Also grundsätzlich, das Erlebnis Giesing, über Spiel reden wir gleich.
Also der Hochzeitstermin steht immer noch. Das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis. Ich habe erwartet, sie sagt gerade nach so einem Spiel mit so einer eher negativen Grundstimmung im Stadion, wird sie sagen, einmal und nie wieder. Aber sie hat gesagt, sie will es gerne noch einmal erleben, aber dann halt bei einem Spiel, was halt weniger Grund zur Aufregung bietet, wo die Energie ein bisschen positiver ist. Weil ich glaube, sie hat schon gemerkt, dass das, ja, dass das Grünwalder Stadion eine gewisse Energie entwickeln kann. Mhm. Und nicht nur eine negative.
Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Habe ich nicht auf Twitter sogar irgendwo gelesen, wenn eine Frau einen Mann aushält nach einer Löwenniederlage, dann muss die geheiratet werden?
Ja. Ja, nicht nur deswegen.
Aber auch.
Auch, natürlich.
Also das muss man erstmal wegstecken. Aber so ist Erlebnis Giesing insgesamt so auch für Sie okay?
Ja, hat dir schon gefallen, glaube ich. Also ist jetzt nichts, was sie jedes Wochenende oder jedes zweite machen wollen würde, aber sie wäre auf jeden Fall, sie würde nicht Nein sagen, wenn ich jetzt zwei Karten hätte und keinen Begleiter.
Also Anja und mir fallen da, glaube ich, Steine vom Herzen.
Ja, das heißt, ich muss den Hochzeitstermin nicht aus meinem Kalender streichen. Finde ich schon mal gut, dass ich da nichts durchstreichen muss, weil ich hatte den mit Kugelschreiber eingetragen. Das mag ich mal gar nicht. Ja. Ich möchte es dann rausradieren. Da bin ich echt schon perfektionistisch. Da hättest du mir jetzt was getan.
Nee, das wird nicht passieren.
Sehr gut.
Wunderbar. Das sind die wichtigsten Nachrichten. So, und jetzt reden wir mal ein bisschen Tacheles, würde ich sagen. Und es hat sich ein bisschen was aufgestaut bei uns, glaube ich, seit Samstag 15.50 Uhr ungefähr, spätestens ab da. Hm. Wo fangen wir an?
Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Bei der eigenen Leistung, beim Schiedsrichter, bei einer Ingolstädter Mannschaft, die im besten Sinne, ich will das jetzt nicht als Beleidigung gewertet haben, eine Arschlochmannschaft ist, die mit allen Wassern gewaschen ist.
Gehen wir doch mal chronologisch vor. Vielleicht fangen wir wirklich mal beim Löwen selber an. Wir haben vorher ja gesagt, Spiele gegen Ingolstadt, die waren selten schön. Man hat sich selten drauf gefreut. Man hat auch selten einen Augenschmaus erwarten können, beziehungsweise ihn dann auch serviert bekommen. Fangen wir doch mal einfach damit an, mit einem Blick auf die Aufstellung. Vielleicht einfach nur mal so Grundgefühl. Ich war und bin so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich viele Fragezeichen hatte. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ein, zwei Personalien fand ich dann zumindest mal bemerkenswert. Mhm. Und die erste und die größere ist für mich ehrlicherweise Martin Kobylanski. Und das ist ein bisschen, schwierig, weil wir wissen alle, was er kann. Und er hat auch schon gezeigt, was er kann. Aber man kann jetzt beileibe nicht sagen, dass er in Topform ist. Und auch auf der Position auf einer Doppel-8 in Kombination, was für ihn jetzt wirklich nicht die Paraderolle ist. Ja. Er war für mich am Samstag der schwächste Löwe, aber ehrlicherweise sogar ein bisschen mit Ansage.
Er war für dieses Spiel einfach die falsche Besetzung. Du kannst, Martin Kobylanski ist überragend, wenn 60 das Spiel machen kann. Wenn er eben ein Spielmacher sein kann.
Ein Zehner.
Aber das war kein Spiel für einen Spielmacher, sondern es war ein Spiel für einen, für Konterfußball, für schnelle Gegenstöße mit langen Bällen. Aber das ist einfach hinten und vorne nicht aufgegangen. Nicht nur wegen Martin Kobylanski, aber auch wegen ihm.
Wie gesagt, das war so ein bisschen mit Ansagen. Hm. Und was mich auch immer mal wieder so ein bisschen wundert, ich bin ja mittlerweile durchaus auch ein Sympathisant von Erik Tallig, weil der eine tolle Entwicklung genommen hat. Aber ich, im rechten Mittelfeld, irgendwie habe ich da auch so ein bisschen meine Probleme mit.
Der hätte mich jetzt am wenigsten gestört, aber ich bin vor allem, und ich bin großer Fan von Fabian Greilinger, aber ich fand Fabian Greilinger eine entscheidende Personalie in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt oder ob der euch auch aufgefallen ist.
Ich bin gespannt auf deine Erklärung oder auf deine Ausführung jetzt.
Er war auf der linken Abwehrseite, Fabian Greilinger ist nicht der Größte, das ist bekannt, aber er ist vor allem durch teilweise sehr schlechte Stellungsspiele aufgefallen. Ingolstadt hat das Spiel immer sehr gut verschoben, hat dadurch die Kette von 60 gerade immer sehr auf die linke Seite gezogen und ist dann mit einem langen Diagonalball auf die rechte Seite ausgewichen, wo immer Marcel Kostli durchgestoßen ist, weit, also fast auf Höhe der Seitenauslinie, und Fabian Greilinger stand halt dadurch, dass Ingolstadt sehr gut verschoben hat, immer relativ weit in der Mitte. Und es gab gerade in den ersten 30 Minuten drei oder vier so Szenen, wo er einfach entweder sich verschätzt oder einfach zu klein ist, um den Ball abzufangen. Und dadurch ist Marcel Kostli oder der, ich weiß nicht, wer auf der Ingolstädter rechten Seite noch gespielt hat, die waren jedes Mal völlig blank durch. Und das waren wirklich 3-4 Szenen und das hat er dann auch zum 1-0 geführt. Das 1-0 war natürlich ein absoluter Sonntagsschuss und ein Traumtor. Aber die Ausgangsposition war auch wieder so. Und das hat mich tatsächlich gestört und da hat mich gewundert, wieso Michael Köllner den so lange drauf lässt. Weil man könnte da ja auch einen Yannick Deichmann hinstellen, der, klar, der hat Rechtsverteidiger gespielt in der letzten Saison, aber er hat bewiesen, dass er Außenverteidiger spielen kann. Oder du ziehst dann Lannert nach links raus und stellst Deichmann nach hinten rechts. Es hätte Alternativen gegeben und ich finde, Fabian Greilinger war da die völlig falsche Besetzung.
Finde ich jetzt ganz spannend, das wäre jetzt mir persönlich nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen TV-Bild und was du im Stadion siehst.
Ja.
Also in der Stadion-Totale ist immer nochmal ein anderes Sehen, als wenn du auf den Rängen stehst. Ich glaube, das ist jetzt ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Was im Nachgang natürlich auch so ein bisschen dann durchgeklungen ist, dass 60 wohl ein bisschen überrascht wurde vom Auftreten des FC Ingolstadt. Und ich rede jetzt nicht vom Körperlichen, sondern ich rede von der Ausrichtung. Weil wenn du dir das Interview von Michael Köllner vor dem Spiel nochmal anhörst, der nicht damit rechnet, dass Ingolstadt großartig erstmal hier offensiv mit Pauken und Trompeten anmarschiert, sondern der damit rechnet, ja, die werden eher auf Konter setzen und abwartend agieren, vercoacht, verkalkuliert, falsch eingeschätzt, kann man jetzt im Nachgang ein bisschen schwer beurteilen. Aber Fakt ist, da hat was nicht gepasst. Das kann passieren, um Gottes Willen. Grundsätzlich. Also da jetzt auch wieder, vielleicht ziehen wir das gleich mal ein bisschen auch nach vorne. Wenn da jetzt schon wieder am Trainerstuhl gesägt wird, kriege ich, und das sage ich jetzt mal ganz deutlich, ich krieg's Kotzen. Ja, ich krieg dermaßen Kotzen gerade.
Aber wer sägt denn da? Wer sägt an diesem Stuhl? Das sind Leute, die gar keine Säge haben zu Hause.
Nee, das sind dann diejenigen, die versuchen zu knabbern, weil sie gerade wieder aus den Mauselöchern rauskrochen.
Er hat in der ersten Minute, wo er dann richtig Zugriff auf die Mannschaft hat, hat er doch gehandelt. Dann hat er zwei Wechsel vollzogen. Zur zweiten Hälfte. Das ist das erste Mal, wo er als Fußballtrainer richtig Zugriff zur Mannschaft bekommt. Er hat nicht die Chance, wie in anderen Sportarten eine 30-sekündige Auszeit zu nehmen und die Mannschaft umzustellen. Er kann nur was reinschreien. Hört's der ganz hinten, kommt es überhaupt an? Aber er hat da gehandelt, wo er handeln konnte. Und davor war er vielleicht überrascht. Ja, das kann doch passieren. Es kann eine Mannschaft mal anders auftreten, als wie man damit gerechnet hat. Aber sie hatten dann noch 45 Minuten Zeit, die ganze Sache wieder auszubügeln.
Vor allem, wenn er ja wirklich davon ausgegangen ist, dass Ingolstadt eher defensiv agieren wird, dann hat das ja alles über den Haufen geworfen, weil Ingolstadt ja wirklich das Gegenteil von defensiv war. Und das kannst du ja dann nicht mit zwei, drei Ansagen von der Seitenauslinie korrigieren, sondern da fehlt's ja dann an der Grundausrichtung. Ja.
Haben sie ja das 1-0 auch lang gehalten, weißt du?
Ja, und die zweite Halbzeit war dann ja auch wieder okay.
Genau, und das Ingolstädter Tor fällt spät, das zweite.
Ja.
Und dann kommt Skenderovic, der noch quasi unseren Ehrentreffer markiert. Also dann läuft es in den zweiten 45 Minuten halt einfach alles andere als gut, wo du deinen Fehler ausbügeln musst.
Ja.
Hattest du halt jetzt halt mal nicht das Glück auf deiner Seite, dass du die zwei Buden auf deine Seite holst.
Klar, aber die zweite Halbzeit, es war halt auch nicht wirklich zwingend vor dem Tor. Es war besser, deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Aber man kann jetzt nicht sagen, gut, wenn es 2-2 ausgegangen wäre, hätte man gesagt, ja, insgesamt gerecht. Aber ist jetzt auch nicht ganz unverdient, dass Ingolstadt gewonnen hat, wenn man es über die 90 Minuten sieht.
Nee, vor allem, wenn sie mit so einer Einstellung daherkommen wie von Anfang an, womit du gar nicht rechnest, was sie dir dann präsentieren. Aber du musst dich dann trotzdem als Mannschaft erst in den zweiten 45 Minuten wieder fangen und sagen, okay, alles wieder auf Null gestellt.
Ja.
Mhm. Weil du hast ja gesehen, du wurdest schon mal überrannt heute.
Mhm. Ja. Nein, also alles richtig und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, das einfach nochmal so einzuordnen. Und wenn man dann auch überlegt, dass es ist immer auch ein bisschen schwierig, dann einen 18-Jährigen das Vertrauen auf einen 18-Jährigen zu setzen. Leo Morgalla war nicht hundertprozentig fit, deswegen auch nur auf der Bank. Und dann ist so einer auch in so einem Spiel dann, wenn es doof läuft, verheizt. Es muss nicht sein. Ich finde, Niki Lang hat solide gemacht, auch wenn er zur Pause raus musste und Daniel Wein für ihn gekommen ist. Aber grundsätzlich hat er mit Jesper Verlaat zusammen einen insgesamt eigentlich ganz guten Job da hinten gemacht. Muss ich auch ganz deutlich sagen. Der beste Mann auf dem Platz für mich im Löwentrikot, Jesper Verlaat.
Ja.
Deswegen, ich bleib da, bin da vor allem bei Anja da, wo Michael Köllner hat zugreifen können. In der Pause hat er doppelt reagiert und danach wurde es deutlich besser. Man ist trotzdem mit Ingolstadt nicht wirklich klargekommen, insgesamt, aber trotzdem, war lange Zeit im Spiel und man hat eigentlich die ersten 45 Minuten, blöde gesagt, einfach durch eine Falschausrichtung verschenkt. Aber nochmal, das ist menschlich und das ist normal. Und wenn man jetzt anfängt, wegen der ersten kleinen Delle, Leistungsdelle, die kommen musste in einer Saison, anfängt jetzt, wenn da jetzt wieder die ersten aus ihren Löchern rausgekrochen kommen und dann hier rumschwadronieren, dass Kölner die Mannschaft nicht erreicht oder alles auf Zufall aus ist. Nee, sorry, warum steht denn 60 da, wo sie stehen? Weil seit der Übernahme von Michael Köllner im Herbst 2019 da etwas aufgebaut wurde. So.
Und andererseits habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass die Drittligamannschaften verstanden haben, wie man gegen 60 spielen muss, um ihnen den Schneid abzukaufen. Wir haben ja letzte Woche mit Gilbert Kalb schon drüber geredet, dass es eigentlich seit dem Duisburg-Spiel kein wirklich hundertprozentig überzeugendes Spiel mehr gab. Man hat trotzdem solide gepunktet, aber es fehlte dieses Begeisternde. Und Ingolstadt hat es eigentlich vorgemacht und Elversberger auch. Wenn du 60 ganz früh unter Druck setzt und sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt und nicht das eigene Spiel aufziehen lässt, dann haben sie Probleme. Und dann kommt natürlich gegen Ingolstadt dazu, dass du im Mittelfeld gefühlt keine 3-2-Kämpfe gewonnen hast über 90 Minuten. Da kannst du natürlich gegen eine hochstehende Ingolstädter Mannschaft auch nichts reißen, weil das sind genau die Duelle, die du gewinnen musst. So 50-50 Zweikämpfe im Mittelfeld. Die sind im Prinzip alle an Ingolstadt gegangen. Die zweiten Bälle fast alle an Ingolstadt, sowohl defensiv wie auch offensiv. Dann kannst du kein Spiel gewinnen. Und es war gegen Elversberger auch so über weite Strecken. Und das müssen sie schleunigst irgendwie abstellen. Das Gute ist natürlich, dass in der dritten Liga wenige Mannschaften in der Lage sind, so ein Spiel aufzuziehen wie Elversberg und Ingolstadt jetzt. Dieses Pressing, das traut sich natürlich ein Spielvereinigung Bayreuth vielleicht nicht oder ein SC Verl.
Ja, dennoch hast du jetzt halt demnächst in den nächsten Wochen die Kaliber vor der Brust, wo du jetzt halt über dich hinauswachsen musst, akribisch arbeiten musst und da darfst du dann nicht so...
Osnabrück, Stichwort.
Osnabrück, was kommt danach? Ich glaube, Wiesbaden kommt danach, oder?
Dann gegen Wiesbaden und dann in Bayreuth, genau. Wiesbaden und Osnabrück sind eben genau zwei so Mannschaften, die dir eben gefährlich werden können mit der Ausrichtung. Und da wird's halt, wir werden jetzt die Nagelproben.
Ja. Und da musst du jetzt halt beweisen, dass du in dieser Saison gefestigter bist als in der letzten.
Ja.
Und vorletzten und in allen anderen, die wir gespielt haben.
Und dass du im taktischen Mannschaft, Trainer gefordert.
Genau.
Das ist jetzt die erste Nagelprobe und es war klar, dass die kommen wird in dieser Saison. Ganz einfach. Und deswegen wäre es ein kompletter Irrsinn, jetzt in irgendeiner Form einen Schnellschuss zu machen.
Also. Nee, sowieso nicht.
Das ist kompletter Schmarrn. Sorry. Man muss jetzt auch mal sagen, Kritik äußern, absolut. Und dass da falsche Entscheidungen am Samstag getroffen worden sind, normal, ist aber menschlich. Und wenn jeder von uns nach einem Fehler im Job rausfliegen würde, ja, dann hätten wir aber eine Arbeitslosenquote vom anderen Stern.
Ja.
Vielleicht auch mal darüber nachdenken.
Ja, aber das, ich glaube,
also, es sind jetzt 11 Spiele. Wie viele Niederlagen haben wir im Konto? Zwei?
Ja. Es ist immer noch, wir sind Zweiter, wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt. Aber du musst jetzt natürlich schon schauen, dass du die richtigen Schlüsse draus ziehst und dass du eben auch so trainierst, dass du in der Lage bist, solche Gegner auch denen den Schneid abzukaufen und dir nicht den Schneid abkaufen zu lassen.
Wie hat's Daniel Birovka mal gesagt, man muss für jeden Gegner eine spezielle Waffe wählen.
Ja.
Und das ist es. Da muss man vielleicht bei Gegner A eine andere Waffe wählen als bei Gegner B. Und diese Varianz hilft dir am Ende oder durch eine Saison hindurch. Du brauchst diese Varianz, dass du nicht nur ein System spielst. Und jetzt ist quasi so ein bisschen die Nagelprobe zu gucken, kann ich mich darauf einstellen, was ich denn für einen Gegner auf der Nase habe.
Ja.
Und es ist vollkommen klar, und mit dem Blick auf den Spielplan war auch klar, dass 60 eigentlich ein vergleichsweise, ich sag's vorsichtig, vergleichsweise angenehmeres Auftaktprogramm hatte.
Ja.
So ehrlich muss man schon sein. Aber deswegen müssen wir jetzt auch nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern so ein Schuss kann halt mal passieren. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass es jetzt der Fall gegen Ingolstadt war. Wir werden sehen, was das für Früchte trägt.
Aber ich muss auch dazu sagen, aus Spielersicht, ich habe eigentlich schon das Anliegen an Spieler, auch die falsch aufgestellt worden sind in der Thematik, die vielleicht nicht den perfekten Zugriff auf das Spiel haben, dass sie sich so krass reinkämpfen, dass sie zumindest die Position, die jetzt von ihnen verlangt wird, auch wenn es nicht der optimale Spielmachermodus ist oder so, zu 80-90% oder nahezu 100% erfüllen. Mhm. Das muss doch aber trotzdem möglich sein, dass ich quasi als Spieler sage, okay, dann kommt's halt jetzt halt nicht auf meinen offensiven Pass an, sondern ich schaue einfach, dass ich die Lücke zumache. Das ist jetzt meine Aufgabe für die nächsten 45 Minuten. Ja. Und dann wird der Trainer sich was entscheiden. Also kann ich ja nicht weiter denken, okay, ich mache jetzt hier den superschönen Pass, also sondern ich muss die Situation einfach annehmen. Also ich finde, Spieler in der dritten Liga, die ein gewisses Alter haben, muss man da auch in die Pflicht nehmen können.
Dann sind wir beim Punkt der auch der Zweikampfführung. Ne? Du hast ja relativ schnell erkannt, wo der Hase hinlaufen wird. Und dann muss ich die Zweikämpfe auch mehr annehmen. War mir auch ein bisschen zu wenig der Fall. Da bin ich vollkommen bei dir.
Und da war zum Beispiel Joe Boyamba in der zweiten Halbzeit ein Paradebeispiel. Der hat das Spiel komplett belebt. Also mit seiner Einwechslung es ist nicht gekipptes Spiel, aber es war ein ganz anderes Löwenspiel.
Ein anderes Kräfteverhältnis.
Ja.
Und hat halt dann am Ende nicht ganz gereicht.
Aber bei Boyamba habt ihr da nicht auch immer das Gefühl, dass der sich eh für das Trikot zerreißt?
Voll.
Ja. Jeden Spruch, den der abgibt, ist immer so positiv zu 60 und so. Und also wenn Boyamba, Verlat eingewechselt werden, die zwei Typen, dann weißt du schon, die gehen immer über die 100% hinaus und zerreißen sich. Das
sind positiv Verrückte im Löwendress.
Genau.
Das kann man nicht anders sagen.
Also Ferenczi hat es doch jetzt auch gesagt. Also der wird da auch durchgehen.
Ja.
Genau. Und jetzt bringt uns ja auch tatsächlich so ein bisschen jetzt auf die Thematik Körperlichkeit im Spiel. Nennen wir es mal Körperlichkeit. Ich finde es, habe ich auch ein bisschen Gegenwind dafür tatsächlich bekommen, aber ich sage, Ingolstadt spielt mitunter den dreckigsten Fußball in der dritten Liga. Dreckig vor allem in Form von, nicht von unfair, das möchte ich gleich dazu sagen, sondern im extremst unangenehm zu spielen, weil eben eher Zerstörermodus. Aber mit zwei, drei Szenen, wo wir jetzt dann gleich noch drüber reden werden. Ingolstadt liegt 60 nicht. Ich glaube, das können wir nochmal festhalten. Dieses Spiel war ein Paradebeispiel wieder dafür. Aber es gab halt nun mal jetzt Szenen, die fragwürdig waren. Und ihr wisst genau, worauf wir jetzt raus müssen. Es geht um David Kopacz und Musa Dumboya. Fangen wir mal mit David Kopacz in der ersten Hälfte an. 9. Minute, Außenlinie, Fabian Greilinger abgegrätscht. 27. Minute, Fabian Greilinger abgegrätscht.
Abgegrätscht ist sehr freundlich
gesagt. Blöd. Also erstens zu spät, zweitens unnötig und drittens unnötig hart.
Ja, und ohne Aussicht auf den Ball, also gerade beim zweiten Foul.
Ich verstehe es nicht.
Ich bin oft so im Stadion, sieht man ja Dinge oft ein bisschen, sagen wir mal, durch die weiß-blaue Brille und man lässt die Fakten manchmal ein bisschen außen vor. Und wenn man dann im Nachhinein die Zusammenfassung anschaut, dann sagt man, ja okay, hat man im Eifer des Gefechts vielleicht ein bisschen anders oder falsch gesehen. Aber, also, ich meine, die Zusammenfassung hat es nochmal deutlicher gezeigt, als wie man es im Stadion gesehen hat. Dass das einfach eine gelb-rote Karte, mindestens wenn ich so, also ich weiß nicht, ob man glattrot geben muss für so einen Foul, wahrscheinlich eher nicht, aber es ist eine klare gelbe Karte und damit gelb-rot. Und ich weiß nicht, also der Schiedsrichter war jetzt auch nicht so, dass er eine extrem lange Leine gelassen hat übers Spiel hinweg, dass man sagt, ja, das ist die Linie des Schiedsrichters. Nee, das war einfach eine krasse Fehlentscheidung.
Ich verstehe halt nicht, warum man da noch einmal eine letzte Verwarnung ausspricht. Das war für mich kein Foul, also wo man eine Verwarnung ausspricht, sondern er zeigt mir eine Karte. Und wenn ich vorher gelb habe und so in den Zweikampf gehe, dann bin ich verdammt nochmal selber schuld, wenn ich vom Platz fliege.
Ja, so ein Foul, da musst du selbst, wenn du als Schiedsrichter die extrem lange Leine hast, musst du gelb zeigen. Weil der Ball ist lange weg Und er tritt nur gegen, also ja, ist jedes Wort eigentlich zu viel.
Ist es. Und ich meine, es spricht der Bände, wenn 5 Minuten später David Kobert ausgewechselt wird. Ja. Da war vollkommen klar, der braucht nur noch einen schiefen Blick und dann muss er fliegen. So, jetzt kann man natürlich sagen, so eine Situation kann es geben in einem Spiel. So eine Fehlentscheidung kann es geben. Und ich sage, es ist eine Fehlentscheidung, Punkt, aus, Ende. Dass das natürlich dann dieses Foul in der 27. Minute, wenn da der Ingolstädter vom Platz fliegt, dann kann das Spiel anders verlaufen, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber sowas kann passieren. Ärgert einen, kann aber passieren. Problematisch wird es nur, wenn es ein zweites Mal sowas gibt. Und das war in der zweiten Hälfte dann der Fall. Moussa Doumbouya in der 52. Minute gegen Albion Frenesi. Auch das ist eine Mischung aus hartes Einsteigen, taktisches Foul, gelbe Karte, gibt es nicht viel zu diskutieren. Und dann, ich habe extra nochmal nachgeguckt, 1:50 später senzt Moussa Doumbouya Marco Hiller dermaßen um mit dem gestreckten Bein voraus, dass man wieder, ich hatte schon wieder Angst, dass bei Marco Hiller wieder irgendwas aufgerissen ist, aller kleines Derby damals, dass der Blutüberströmter nicht mehr aufsteht. Gott sei Dank war sie dann nicht so, aber wie man auch da keine Karte zeigen kann, ist für mich fast noch unverständlicher, weil das ist, wie sagt man so schön, das billigende in Kauf nehmen einer schweren Verletzung des Gegenspielers.
Ja.
Da gibt's für mich auch keine zwei Meinungen. Also da
gibt's, also wir haben es ja gerade gesagt, Joscha Zirkz hat damals klar Druck gesehen für so eine Aktion und das wäre auch in dem Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe das erst im Laufe der Behandlung von Marco Hiller dann festgestellt, das war ja der vorher gerade gelb gesehen hat. So im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt gibt er wieder kein Gelb, ist auch eine klare gelbe Karte. Und dann ist mir aufgefallen, das ist genau der gerade gelb gesehen hat. Und dann platzte natürlich schon irgendwann die Hutschnur. Und entsprechend aufgeheizt war dann die Stimmung im Stadion. Also das war wirklich kurz davor, hier zu kippen. Also da flogen dann Becher und ja, die berühmten Rufe kamen dann wieder, die natürlich, ja, in dem Fall ein bisschen schwierig waren. Also ich würde allgemein sehr vorsichtig mit dem Ausruf schwarze Sau sein. Vor allem, wenn es um einen farbigen Spieler geht, der da im Mittelpunkt steht. Also das war, da fehlt mir auch wieder ekliges Verständnis.
Das Problem ist, da denkt keiner mehr nach.
Und ich würde denen ja nicht mal böse Hintergedanken unterstellen. Die meinen dann den Schiedsrichter damit, okay, ich würde es trotzdem nicht rufen, ich würde es nie rufen, schon gar nicht in so einer Situation. Aber dann stand auch hinter mir in der Westkurve wieder einer, der ja über die 60 Minuten davor schon als absoluter Choleriker aufgefallen ist, der dann nicht das N-Wort, aber das B-Wort, jeder kann sich jetzt dazu reimen, was da dahinter kommt, 5-mal in Richtung Spielfeld gerufen hat. Wo ich mich umgedreht habe und leider nur böse geschaut habe. Beim nächsten Mal sage ich, er soll bitte seine Schnauze halten, sonst kann er sich ein anderes Stadion suchen, wo er das rufen kann. Also ja, da haben wir auch wieder sämtlichen moralischen Kompass über Bord geworfen.
Könnte ich wieder ausrasten. Um auf das Sportliche nochmal zurückzukommen, dass wir da jetzt nicht abdriften, da würde ich gerne Anja ins Boot holen. Die ist ja von uns drei die aktivste Sportlerin. Wenn vielleicht auch gerade gesundheitlich noch nicht so wieder hundertprozentig mit dabei.
Ach, aber beim Sport war ich schon, gell? Also okay. Deswegen könnte es schon sein, dass die Stimme so schlecht noch ist, weil wir hatten auch Spiel.
Ah, verstehe, okay. Ja. Wenn solche Entscheidungen in einem Spiel fallen, und die ganz offen, oder sagen wir mal so, du bist nicht damit einverstanden, weil die so gravierend in deinen Augen falsch sind. Mhm. Wie schwer ist es tatsächlich, da einen kühlen Kopf zu bewahren und dich nochmal auf dein Spiel zu fokussieren? Aber es lässt dich doch nicht kalt, es stachelt dich doch an.
Also ich sag mir immer, es gibt immer zwei Varianten, wie ich damit umgehen kann. Einmal, ich versuche meine emotionale Ader zu unterdrücken und denke mir, was ist eigentlich verkehrt mit dir? Und versuche, meinen Go-To-Guy auf dem Feld zu finden wieder. Also es ist halt eine Spielerin und die weiß dann in der Thematik, wie sie mich aber nach unten bringt und sagt so, ach, entspann dich, hast du ihn schon mal angeschaut? Mhm. Also du brauchst halt irgendeinen Lacher, damit du wegkommst von der Thematik, weil sonst wirst du echt erzürnt, weil man sagt ja, mit dem nächsten Pass oder mit dem nächsten Ball hak's ab, das Ding liegt hinter dir. Aber so einfach ist es halt immer nicht, weil du siehst es ja oft auch als persönlichen Angriff dann so ein bisschen. Oder ich versuche den Schiri in ein lockeres Gespräch einzubinden und ihn sehr freundlich und überhöflich und witzig auf seinen Fehler hinzuweisen, damit ich ihm quasi auf höflichste Art zeige, schau mal, Spezi, das war richtig dumm, was du gerade gemacht hast, aber ich finde meine Art dann so gut, dass ich das so gemacht habe, dass ich mich darüber freue und weiß, er hat jetzt begriffen, dass er ein Depp ist, aber ich war sehr freundlich.
Weil das kannst du halt auch nur mit gewissen, das kannst halt nur mit gewissen Schiedsrichtern machen.
Mhm. Genau, du musst halt genau wissen, wo du es halt machen kannst, ja. So ein bisschen. Aber du musst immer höflich bleiben. Und immer dieses nette Lächeln auf den Lippen. Weil der Angriffsmodus bringt da halt relativ wenig. Ja. Oder du sagst dir, okay, ich mache mich jetzt zum Buhmann und erzürne ihn halt. Aber dann hast du ihn halt die komplette Zeit gegen dir. Hm. Gegen dich. Also, das ist die dümmste Entscheidung. Die habe ich immer getroffen, als ich 16 war. Jetzt bin ich älter.
Jetzt bist du 22 und viel weiser.
Jetzt bin ich 22 plus 11 und werde immer schlauer.
Ja.
Aber irgendwie musst du abschalten. Es macht dich ja das ganze Spiel über nicht glücklich.
Ich habe es meiner Schwester gesagt im Stadion, wenn sie wirklich ein Spitzenteam sind, dann wandeln sie das jetzt in positive Energie um.
Ja.
Haben sie leider nicht. Sie sind deswegen nicht kein Spitzenteam, aber ja. Ich dachte, die würden jetzt hier... Also ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass da noch was geht. Gerade dann mit dieser... Mit dieser aufgeheizten Stimmung im Hintergrund. Leider war es nicht so.
Ich versuche dann auch immer meiner Mannschaft mitzugeben, wenn es so komische Entscheidungen des Schiedsrichters sind, und das formuliere ich dann extra laut, dass wir halt noch deutlicher spielen müssen, damit es zu solchen Situationen gar nicht mehr kommt, wo der Schiedsrichter so eingreift. Dass der
gar keine Wahl lässt.
Genau, quasi, dass er gar kein Mitspracherecht mehr hat.
Ja.
Also das ist ja eigentlich die einzige Variante, mit der du entgegensteuern kannst, was es spielerisch bringt. Okay, pass auf, Schiri, du machst nur Schmarrn und ab jetzt bist du völlige Nebensache. Wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Wir spielen es so deutlich jetzt runter, schleich dich. Du hast jetzt hier einen Auftrag, wirst gezahlt, aber ich brauch dich heute nicht mehr.
Wenn wir mal
doch, auf, für den Pfiff über die Torlinie, ja.
Wenn wir jetzt mal auf blanke Zahlen gehen, es waren 6 gelbe Karten gegen Ingolstadt, die kommen jetzt auch nicht von ungefähr. Es waren 3 gegen 60, das nenne ich jetzt mal ein Durchschnittsspiel. Auf Ingolstädter Seite 6 finde ich schon bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt, da hätten 2-mal Gelb-Rote auch noch dabei sein können. Fakt ist, das hat natürlich Einfluss aufs Spiel genommen, weil wenn Ingolstadt im besten Falle aus weiß-blauer Sicht mit doppelter Unterzahl agiert, wir wissen, ja, das ist noch kein Garant dafür, dass das dann kippt. Aber es ist ein anderes Spiel.
2 Mann mehr ist halt schon, macht halt schon einen Unterschied.
Ja.
Also bei 1 Mann mehr, das haben wir ja oft genug gesehen, dass man sich da vielleicht eher schwerer tut als gegen 11 Mann. Aber bei 2 Mann mehr, das wäre natürlich schon klarer Vorteil gewesen.
Ja. Und das ist einfach so eine Geschichte, die bleibt hängen. Und ich bin überhaupt kein Fan von Schiedsrichter-Bashing. Null.
Ich auch nicht.
Absolut null. Aber man muss Fehlentscheidungen ansprechen. Und das war eine. Und kein Berichterstatter, kein Spieler auf weiß-blauer Seite. Die Ingolstädter haben sich natürlich schön zurückgehalten. Kann ich auch verstehen. Was ich wiederum nicht verstehen kann, dass im After-Game-Interview dann dem Ingolstadt-Trainer dann nicht nochmal drauf angesprochen wird. Das fand ich ein bisschen seltsam, aber ist ein anderes Thema. Aber ich kenne niemanden, der sich mit diesem Spiel beschäftigt hat, der gesagt hat, dass nicht mindestens ein Ingolstädter vom Platz hätte fliegen müssen.
Beide, einfach beide. Also es waren 2 klare Dinge. Und übrigens, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, Marc-Nicolai Pfeiffer hat sich nach dem Schlusspfiff quasi schon an der Seitenauslinie postiert und hat die Schiedsrichter abgefangen. Und hat sie zur Rede gestellt, habe ich aus der Westkurve gesehen. Hat da nochmal auch per Gestik klar gemacht, dass er nicht einverstanden war mit der Leistung des Schiedsrichters.
Das ist noch nicht ausgedrückt, glaube ich.
Ja. Ja.
Wie ist das eigentlich beim Fußball? Also in der dritten Liga gibt's da auch dann so ein Spiel, also habe ich wirklich keine Ahnung, gibt's da einen Spielberichtsbogen und man kann das anmerken? Weil bei uns geht das.
Was anmerken, das?
Ich könnte in das Betrefffeld reinschreiben, dass ich mit der Leistung des Schiedsgerichts nicht zufrieden bin, weil sie 2 adäquate Fehlentscheidungen geliefert haben und das Spiel bitte anfechten möchte.
Meines Wissens, also das weiß ich jetzt nicht, also aber es ist ja so, dass die Schiedsrichter ja auch bewertet werden für ihre Leistungen. Und ich rede jetzt nicht von der Kickernote, die übrigens bei 5,0 liegt, und das ist auch nett.
Sehr wohlwollend, ja.
Also
Aber dass natürlich da von den Schiedsrichter, ob Männern in den Profi liegen, da immer geguckt wird, welche Leistungen da abgerufen werden, auch von den Unparteiischen, das ist vollkommen klar.
Die Frage ist, was bringt es dir am Ende?
Also es bringt dir nicht viel, aber es, also zum Beispiel, wenn es halt super schlechte Schiris sind, die immer schlecht sind, ist es halt schon was, wenn das öfter Mannschaften da reinschreiben, ob der dann wirklich noch so oft pfeift.
Was mich halt am meisten stört, ist immer dieses intransparente Handeln der Schiedsrichter. Es gibt ein paar Paradebeispiele, die das überragend machen. Dennis Aitekind zum Beispiel ist mein absoluter Lieblingsschiedsrichter, weil der immer transparent ist, immer auf Augenhöhe Dinge erklärt, Einblicke gibt in seine Entscheidungen. Jetzt auch nach dem Dortmund gegen Bayern Spiel hat er sich auch hingestellt und hat erklärt, wieso ist Bellingham nicht vom Platz geflogen und so. Und ich finde, das müsste viel öfter geben. Und die Schiedsrichter tun sich damit keinen Gefallen, immer nur quasi so in Feldherrenmanier zu agieren auf dem Spielfeld. Ich entscheide hier und alles andere ist scheißegal und es interessiert mich nicht, was ihr mir sagt. Sondern es müsste halt mehr Dennis Aitekinds geben im deutschen Fußball.
Ja, vor allem, ich finde halt, es ist doch auch nichts Verwerfliches dran, sich dann hinzustellen, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen.
Ja.
Dann kann ich ja wenigstens mich erklären, warum ich es gemacht habe.
Und wenn ich mich hinstelle,
können mir schon mal 50% weniger ans Bein pissen, weil ich hatte wenigstens den Mumm, mich hinzustellen und zu sagen, pass auf, ich habe das genau so in der Situation gesehen, ich kann mir das jetzt gerne daheim im Fernseher noch dreimal anschauen und dann können wir morgen nochmal drüber reden, ob ich dann die Meinung immer noch habe.
Und wenn er sich hinstellt und sagt, tut mir leid, war eine Fehlentscheidung, dann ist es auch okay. Ja. Völlig okay, aber immer so dieses und dann abdackeln und quasi Tunnelblick und ab in die Kabine, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist.
Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Referee am Samstag. Das war Benjamin Brandt, 33 Jahre alt. Der pfeift seit 2015 schon Bundesliga,
ja,
muss man dazu sagen. Also das ist, der hat in jungen Jahren in der Bundesliga debütiert, was ich ganz interessant fand. Das war sein siebter Saisoneinsatz. Zwei in der Bundesliga, zwei in der zweiten Liga, zwei jetzt in der dritten Liga und einmal DFB-Pokal. Und ratet mal, gegen wen die Spiele in der dritten Liga waren und oder welche Vereine er gepfiffen hat im Pokal und dritter Liga.
FC Ingolstadt?
Nee.
60.
Alle drei.
Ach so.
60 gegen Meppen, 60 gegen Ingolstadt, 60 gegen Dortmund.
Ich dachte, er wäre der Haus- und Hofschiedsrichter von FC Ingolstadt.
Nein, so wild ist es dann nicht, aber das ist durchaus bemerkenswert. Und ich möchte eigentlich die Diskussion jetzt wieder nicht nochmal aufmachen, aber wir hatten das Thema schon mal. Ein Schiedsrichter, der vornehmlich erste und zweite Liga mittlerweile pfeift, muss man den in der dritten Liga einsetzen, wo es zum Beispiel einen VAR nicht gibt? Ich bleibe dabei bei meinem Bauchgefühl. Ich kann es auch wirklich nur als Bauchgefühl titulieren, dass Schiedsrichter, glaube ich, anders pfeifen in den ersten und zweiten Ligen, ein anderes Grundgefühl haben, weil da als Backup der VAR noch ist und in der dritten Liga wird halt nun mal auch noch mal ein bisschen anderer Fußball gespielt als in den oberen beiden Ligen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Aber ich weiß nicht, ob wir die Thematik aufmachen können, weil du hast gesagt, er hat das Meppenspiel gepfiffen, da haben wir 4-0 gewonnen. Ist eigentlich relativ ausgeglichen jetzt. Oder?
Vor allem in diesen beiden Szenen jetzt gegen Ingolstadt hätte ja ein Videoschiedsrichter nicht eingegriffen.
Ist das
außer so? Man sagt, es hätte rot geben müssen, glatt rot. Aber bei Gelbrot, glaube ich, also bei gelben Karten greift er ja nicht ein, auch wenn es die zweite wäre. Zumindest jetzt mein Kenntnisstand.
Dann hätten wir aber zumindest mal über die Szene von
die zweite Szene, ja, das auf jeden Fall, ja. Aber dann hätte der Videoschiedsrichter gesagt, naja, ist keine klare Fehlentscheidung, kann man so laufen lassen. Quasi.
Wir werden das Spiel nicht mehr ändern können. Nein. Einsatz vielleicht, weil du gesagt hast, das Traumtor zum 0-1 war, ja, da ist viel Glück dabei gewesen. Der rutscht über den Schlappen, dadurch wieder unhaltbar, aber trotzdem traumhaft.
Geiles Tor, kann man nicht sagen.
Und ehrlicherweise auch das 0-2, was dann die Vorentscheidung war, war auch, den musste erstmal so unter die Latte nageln. Also, lassen wir hier das Thema dann beendet. Die Schiedsrichterdiskussion müssen wir nicht aufmachen. Fakt ist, da ist ziemlich viel falsch gelaufen. Aber in erster Linie ist diese Niederlage verdient, weil 60 sich nicht auf den Gegner richtig eingestellt hat und nicht dieses Spiel angenommen hat, was einfach notwendig gewesen wäre. Und jetzt kommen wir langsam in die Wochen der Wahrheit, weil jetzt musst du eine Reaktion zeigen. Wir haben über die nächsten Gegner der Löwen schon gesprochen. Als nächstes steht an das Spiel in Osnabrück, dann kommt Wien Wiesbaden ins Grünwalder Stadion, dann geht es nach Bayreuth und dann empfängt 60 am 6. November auf Giesingshöhen den ersten FC Saarbrücken, der ganz frisch seinen Trainer entlassen hat. Ja, da ist der Herr Koschin hat rausgeflogen. Das ist übrigens, jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich euch keinen Schmarrn erzähle, das ist der dritte Trainer, der in diesem Jahr gehen musste. Also auch der VfL Osnabrück hat ja mittlerweile schon seinen Trainer gewechselt.
Aber zwangsweise, oder? Nee, wie war das? Da ist doch der Trainer freiwillig gegangen, der ist doch irgendwo hingewechselt.
Daniel Scherning
zu, in die zweite Liga.
Zu Arminia Bielefeld.
Ja, so.
Ja, aber es ist der dritte Trainerwechsel, also Uwe Koschinat ist nicht mehr Trainer des ersten FC Saarbrücken. Die liegen auf Rang 8 mit einer Bilanz 4 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ob man da schon die Reißleine zieht, ich war ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so früh damit noch nicht gerechnet, aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Fakt ist, die nächsten Spiele sind richtungsweisend für 60 München. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, nicht zu überhitzen. Jetzt sind wir genau in der Situation, die wir vor 1, 2, 3 Wochen ja schon angesprochen haben. Es wird mal eine Delle geben und dann musst du halt bei dir bleiben.
Ja.
So einfach ist das.
Und die Lage ist ja immer noch gut. Also wir hatten die letzten Jahre immer den Fall, dass wir nach 10 Spieltagen hinterhergerannt sind. Mhm. Oder nach einer gewissen, nicht nach 10 Spieltagen, aber nach einer gewissen Zeit der Saison einfach hinterhergerannt sind. Und jetzt gehen wir immer noch vorne weg. Und die Lage musst du dir halt jetzt irgendwie bewahren.
Ja, dann blick.
Du wirst auch nicht immer Wochenenden haben, wo alle für dich spielen, so wie das Wochenende davor, sondern ja, mal bist du der große Gewinner, mal bist der große Verlierer, aber musst halt öfter der große Gewinner sein als der große Verlierer, dann bist du am Ende der ganz, ganz große Gewinner.
Okay, da war jetzt viel Philosophie dabei, aber ich möchte dir nicht widersprechen. Dann werfen wir noch einmal ganz kurz einen Blick drauf, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Am Freitag beginnt der Spieltag Nummer 12 mit dem Duell Aue gegen Halle. Am Samstag wieder mal ein paar wirklich nicht uninteressante Spiele mit dabei. Essen gegen Dresden, Viktoria Köln gegen Elversberg, Saarbrücken gegen Zwickau, Freiburg 2 gegen Mannheim. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so unspannend. Das ist ein Verfolgerduell. Ingolstadt gegen Meppen und eben Osnabrück gegen 60 München. Am Sonntag haben die Duelle Bayreuth gegen Verl, Dortmund 2 gegen Duisburg und abgeschlossen wird der Spieltag mit Wiesbaden gegen Oldenburg. Es sind wieder ein paar Spiele dabei, die nicht so uninteressant sind und da sind auch wieder Stolperstellen dabei und zwar für ziemlich viele Mannschaften und die beste Reaktion. Oh, jetzt wisst ihr was, wenn wir vergessen haben, den Datenlöwen.
Ja. Hau ihn rein, der passt doch gut. Wir schauen doch auf den nächsten Spieltag und auch der Datenlöwe schaut vor allem auf den nächsten Spieltag.
Genau, deswegen. Lieber spät, aber das Beste kommt ja zum Schluss.
Servus, hier ist der Datenlöwe. 1:2 gegen Ingolstadt. Es war der Tag der gerissenen Serien. Alex hat zum ersten Mal an seinem Geburtstag eine Löwenniederlage gesehen und auch mein Datenlöwe Junior war zum ersten Mal mit einem traurigen Papa im Stadion. Dafür singt er jetzt daheim mit Leib und Seele und ist der Text sicherer als bei seinem Gedicht, das er für die Schule auswendig lernen soll. Gerissene Serien also. Nach fast einem halben Jahr und 7 Heimsiegen in Folge in der dritten Liga haben die Löwen wieder im Grünwalder verloren. Die letzte Heimniederlage war ein 2:3 gegen Osnabrück am 16. April. Und Osnabrück, da geht's jetzt auch wieder hin am nächsten Samstag zum Mythos Bremer Brücke. Das einzige Team, das da in dieser Saison gewonnen hat, war übrigens Ingolstadt. Und die Löwen haben gegen Osnabrück die letzten 3 Spiele alle verloren und in 4 Drittligaspielen einen Punkt geholt. Macht magere 0,25 Punkte pro Partie. Gegen kein anderes Team, gegen das 60 mindestens 2 Spielzeiten der dritten Liga gespielt hat, ist der Punkteschnitt so niedrig. Und das bei 2,5 Gegentoren pro Spiel. Das ist also eine Serie, die gerne reißen darf. Beim letzten Ligasieg an der Bremer Brücke haben übrigens die Löwen eine große Serie beendet. Am 21. Januar 2011 gab es in der zweiten Liga einen 1:0-Erfolg durch das erste Profitor von Kevin Volland. Für Osnabrück endete damit eine Serie von 5,5 Jahren, in denen sie zu Hause kein Flutlichtspiel verloren hatten. Ja, ein 1:0 würde Marco Hiller sicher sofort unterschreiben, denn dann endet für 60 eine Serie von 9 Pflichtspielen, in denen es immer mindestens ein Gegentor gab. Darauf können wir uns einigen, gell?
Können wir. Ich finde, er klingt ein bisschen trauriger.
Ja, das tut mir tatsächlich jetzt auch ein bisschen weh.
Und Osnabrück, weil das anspricht, erst ein Punkt in der dritten Liga gegen die. Sogar der Punkt war bitter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt.
Ich erinnere mich, dass dieses Freistoßtor in der 90.
Das erste Auswärtsspiel, glaube ich, nach dem Aufstieg, oder das zweite, also eines der ersten Auswärtsspiele, nach 2:0 Führung, glaube ich, relativ früh 2:0 geführt und dann 90+3 Marcos Alvarez, direktes Freistoßtor 2:2 in den Winkel gehängt. Das ist auch so ein Spiel, das werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Nee. Es war ein Fußballfair, also war wirklich ein geiles Fußballspiel, aber halt mit negativem Ausgang.
Ja, so kann man das stehen lassen. So, gute Laune. Ich bin tatsächlich, ich glaube dran an die Wende, an den Turnaround an der Bremer Brücke. Und wenn man gute Laune haben wir zum zweiten Mal verbreiten können, lieber Alex. Wir kommen zum Alex All-Star. Das war das zweite Don't Call It a Comeback, aber wir haben einen zweiten Gewinner.
So ist das. Es kamen wieder einige richtige Nachrichten, wieder ein paar falsche Antworten, aber die meisten waren auf dem völlig richtigen Dampfer. Die drei Hinweise zum Alex All-Star waren, er sagte einmal, wenn man 7, 8 Jahre alt ist, ist man automatisch Bayern-Fan. Man kriegt ja nichts anderes mit. Wenn man dann das eigenständige Denken anfängt, wird man normal 60er. Zweiter Hinweis, wechselte wenige Monate nach dieser Aussage zum FC Bayern. Und der dritte Hinweis, er war nicht nur auf dem Platz, immer bei der Musik. Und die Lösung war natürlich Andreas Görlitz. Viele haben ihn gewusst, nach seiner Fußballkarriere noch eine Musiklaufbahn gestartet. Und der Gewinner ist bei Instagram Zack18. Herzlichen Glückwunsch. Der gewinnt, wie schon der Gewinner der letzten Woche, ein Exemplar meines Buches TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Bekommt das in den nächsten Tagen zugeschickt. Ich werde ihn nochmal persönlich kontaktieren und die Adresse abfragen, damit das Buch auch ankommt. Genau, viel Spaß damit. Und jetzt kommt's. Wir haben sogar noch ein Buch.
Nein.
Ja, dann ist aber Schluss.
Guten Dinge sind drei, Alex.
Dann ist aber Schluss. Genau. Deswegen jetzt nochmal schnell sein. Und wenn ihr nicht gewinnt, dann natürlich gerne kaufen. Sowieso eh klar. Genau, deswegen gibt's wieder einen Alex All-Star und wer ihn löst, der kommt in den Lostopf und bekommt dann am Ende vielleicht ein Buch zugeschickt. Hinweis Nummer 1. Er stellte sich bei den Löwen als Fehleinkauf heraus, machte dann aber in der Premier League noch Karriere. Zweiter Hinweis. In der Historie des TSV kicken nur 2 Spieler aus seinem Heimatland an der Grünwalder Straße, diese aber zur gleichen Zeit. Dritter Hinweis. 2021 musste er als Chef des Fußballverbandes seines Heimatlandes zurücktreten.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung.
Der ist zugegebenermaßen ein bisschen schwerer, ja. Da muss man vielleicht ein bisschen tiefer ins Archiv steigen. Aber ist lösbar. Genau, viel Erfolg. Lösung wie gewohnt bei Instagram, bei Facebook, per Mail gisinger-bergfest@gmx.de.
Twitter, genau. Bergfestphone?
Bergfestphone, natürlich, klar. Die Nummer findet ihr bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter in unseren Profilen.
Da könnt also, ihr uns per WhatsApp kontaktieren.
Genau. Feuer frei und viel Erfolg.
So ist das. Haben wir sonst noch Themen, die wir ganz kurz als Shortcuts am Ende von Folge 77 hier reinpfeffern sollen? Mir fällt gerade auf. Haching
Volleyball hat verloren, wie angesagt, gegen Berlin, die Recyclings. Ja. 0-3. Ein Satz, glaube ich, war sehr knapp.
Okay.
Genau. Aber, ja, ein Satz war sehr knapp. 26-28 im dritten.
Bitter.
Bitter.
Und ja, am 15.10. geht es weiter, der wilde Ritt der Hachinger in der ersten Bundesliga gegen Gießen. Also für Haching München.
Okay. Und für Berlin ist die Frage, können sie ihre gute Form recyceln und ins nächste Spiel quasi. Na, egal.
Soll ich dir das jetzt einfach definitiv mit Ja beantworten? Das werden sie die ganze Saison über tun.
Okay, passt.
Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz zu den Löwinnen. Leider die erste Saisonniederlage für die Damenmannschaft Nummer 1, ein 1:2 bei der Spielgemeinschaft SV Sentido Blumenau, SV Pullach. Also erste Saisonniederlage, damit ab die Tabellenführung abgegeben. Und die Löwinnen 2 mit einem Unentschieden bei Centro Argentino de Monique. 1:1.
Da sind sie wieder.
Da sind sie wieder, ein 1:1. Aber wie gesagt, ein sehr solider Start in diese Saison. Und da wollen wir natürlich auch ganz kurz darauf hinweisen. Nächstes Heimspiel der Löwinnen 1 gegen DJK Pasing am kommenden Samstag um 17 Uhr, also wieder nach dem Löwenspiel, also beim Magenta Sport, die Löwen gucken, die Herren und dann einfach nach Giesing pilgern und die Löwinnen angucken. Und die Löwinnen 2, ja, die spielen knapp parallel mit den Herren um 15 Uhr bereits, auch an der St. Martinstraße, 60 München, Damen 2 gegen den TSV Poing. So, Service an dieser Stelle. Dann, glaube ich, machen wir den Deckel drauf auf Bergfest-Folge Nummer 77. Heute so ein bisschen, ich auf Krawall gebürstet waren wir ja nicht, aber... Nee. Also ein kleiner Showstopper ist es natürlich und es macht so einen kleinen Kloß im Bauch, den müssen wir halt dann einfach in Osnabrück lösen.
Der Käse macht auch einen Kloß im Bauch bei mir.
Dann ist jetzt der Punkt gekommen, um das dieses Thema hier bitte zu beenden. Mehr Details
schließt möchte den
ich.
Morgen.
Ja, und wir schließen diese Bergfest-Folge. Anja, an dich nochmal gute Besserung, an die Stimme. Wie gesagt, Albert, du klingst eigentlich mittlerweile schon wieder richtig gut.
Alex, tut aber richtig weh.
Alex, dir wünsche ich, dass sich der Käsekloß auflöst und eine gute
Ich habe immer noch einen beträchtlichen Berg an Käse hier liegen. Vielleicht stelle ich ihn einfach auf den Balkon und ja, mal schauen.
Ja, wir mussten heute auch über ziemlich viel Käse reden. Ja. Und nächste Woche reden wir dann über feinsten Schinken Speck nach 3 Punkten in Osnabrück im besten Fall. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und na, vor allem Platz 1. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Ciao, ciao.